In den USA eskaliert die Lage an den Unis. Manche sprechen von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Hubschrauber kreisen über dem Unicampus, Studis werden festgenommen. Also alles sehr heftig. Und der Grund ist, dass viele Studierende fordern, dass Israel boykottiert werden soll. Aber warum überhaupt? Warum eskaliert es da überhaupt so heftig? Das ist eines der Themen aus dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir außerdem noch über die umstrittene Kalifat-Demo am letzten Wochenende, den Reichsbürgerprozess, der diese Woche losgegangen ist, und wir geben euch ein kleines Update mit Social Media News.
Da passiert viel im Social Media Bereich. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken aber erstmal, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Und auf Platz 1 ist eine mega traurige Geschichte. In Niedersachsen wird nämlich der 6-jährige Arian vermisst und die Suche nach ihm wurde jetzt nach einer Woche eingestellt.
Der Junge, der ist letzte Woche Montag nämlich aus seinem Elternhaus verschwunden und die Polizei geht davon aus, dass er selbstständig weggelaufen ist. Es gibt auch eine Überwachungskamera, die ihn zeigt, wie er in einen Wald reingelaufen ist. Die Polizei hat dann direkt mit freiwilligen HelferInnen zusammen eine riesige Suchaktion gestartet und zwar auch eine ziemlich besondere, weil Arian, der hat nämlich Autismus und reagiert nicht auf Ansprachen und deshalb wurden eben unter anderem auch ungewöhnliche Mittel eingesetzt, um seine Aufmerksamkeit zu wecken. Zum Beispiel wurden seine Lieblingssüßigkeiten und Luftballons aufgehängt, Kinderlieder abgespielt und ein Feuerwerk gestartet. Und außerdem haben die Einsatzkräfte laut Polizei insgesamt auch ganz normal gesucht, so wie sie sonst machen. Insgesamt 1450 Hektar zu Land, zu Wasser und aus der Luft wurden abgesucht, aber leider bisher ohne Ergebnis. Und ja, diese großflächige Suche, die wird jetzt eingestellt und nur noch gezielt Hinweisen nachgegangen. Auf Platz 2 geht es um das Namensrecht. Im April wurde nämlich beschlossen, dass das für Leute aus Ostfriesland geändert werden soll. Früher, da konnten ostfriesische Eltern ihren Kindern nämlich ihren eigenen Vornamen als Nachnamen geben. Das wurde aber dann 1874 abgeschafft und soll jetzt ab Mai 2025 wieder erlaubt sein. Vor 1874 haben vor allem die ostfriesischen Väter ihren Vornamen weitergegeben, aber jetzt soll das auch für Mütter möglich sein. Und auch Leute, die schon erwachsen sind, die dürfen dann jetzt einmalig ihren Nachnamen ändern lassen, wenn sie das wollen.
Genau, und der Tagesschau-Post hat, glaube ich, deswegen auch für besonders viel Interaktion und vor allem Kommentare gesorgt, ja. Weil da drauf stand, dass diese Regel für alle gelte, die sich als Ostfriesinnen fühlen würden. Und ja, irgendwie, also da haben natürlich viele diskutiert, weil es ja so ein bisschen wie die Transrechte klingt, so, wenn ich mich jetzt als irgendwas fühle, dann kriege ich dafür die Rechte oder was, hä? Und ehrlicherweise, ich habe da auch kurz so überlegt und fand das auch irgendwie ungewöhnlich, weil ich könnte ja jetzt auch nicht, also ich komme aus Frankfurt halt, ich habe wirklich gar nichts mit Ostfriesland zu tun. Könnte ich jetzt sagen, ich fühle mich wie ein Ostfriese, bin ich dann auch einer? Inwieweit wird dadurch die ostfriesische Minderheit geschützt, wenn man einfach jedem den Zutritt zu der Minderheit quasi erlaubt? Ich habe mich deswegen so ein bisschen tiefer, glaube ich, da reingegraben und begründet wird das Ganze mit der sogenannten Bekenntnisfreiheit zur nationalen Minderheit, die alle Länder im Europarat anerkennen. Die sagt aber eigentlich genau andersrum, das, also wenn du Teil einer Minderheit bist, dann bist du besonders geschützt und darfst dich eben frei entscheiden, ob du dich dazu bekennen willst oder nicht. Also du musst niemandem sagen, dass du Teil der Minderheit bist, wenn du zum Beispiel Diskriminierung befürchten musst. Und sie sagt aber eben nicht, dass sich alle dazu bekennen können, die eben Teil dieser Minderheit sein wollen. Und weil ich da aber kein Experte bin und dachte so, ich habe das alles falsch verstanden oder so, habe ich dann nochmal einen Rechtswissenschaftler von der Uni Frankfurt angeschrieben, warum das so ist. Professor Hofmann heißt der und der meinte auch, aus seinem Verständnis wäre das wirklich nicht so. Also wenn man Sonderrechte für Minderheiten annehmen will, dann muss man schon nachweisen, dass man auch Teil dieser Minderheit ist. Also zum Beispiel durch Abstammung oder durch Kenntnis der Sprache oder so. Man muss jetzt nicht unbedingt in Ostfriesland wohnen, um diese Rechte anwenden zu können. Aber man kann jetzt auch nicht einfach sagen, ich fühle mich gerade so, deswegen bin ich Teil der Minderheit. Aber so oder so, dieser Schutz von nationalen Minderheit, die habe ich komplett durchgelesen, diese Regeln. Und das liest sich irgendwie voll schön, weil das basiert auf den Grundsätzen guter Nachbarschaft, freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Was ja irgendwie voll die schönen Formulierungen sind. Und besondere Namensregeln gelten eben für mehrere Minderheiten. Also zum Beispiel, und das war auch der Ursprung, warum diese Änderungen jetzt überhaupt in Gang gekommen sind, bei slawischen Sprachen, also zum Beispiel die Sorben, was ja auch eine Minderheit in Deutschland ist, da wird am Namen hinten immer dieses Over angehängt. Und das ist eben auch erlaubt.
In Ostfriesland wird der Name jetzt auch ein bisschen angepasst, damit sie dann auch mehr nach Nachnamen und nicht nach Vornamen klingen. Also aus dem Vornamen Nele wird dann zum Beispiel Nelen oder aus Klaas wird Klaasen. Dafür gibt es dann nochmal extra Regeln, je nachdem, auf welchen Buchstaben der Vorname endet. Und ich habe mir gerade überlegt, wie ich heißen würde. Zum Beispiel Berit Bernhardsen. Das ist doch cool, oder?
Bernhardsen, ja, eigentlich schon. Auf Platz 3 geht es um die Flutkatastrophe im Ahrtal. Am Samstag ist ein Schiff mit 135 Skulpturen an Deck auf dem Rhein von Remagen Richtung Mainz gefahren, um an die Opfer zu erinnern, die vor 3 Jahren in der A-Region ums Leben gekommen sind. Gleichzeitig war die Kunstinstallation auch ein Protest dagegen, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Flutkatastrophe vorletzte Woche eingestellt hat.
Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Ex-Landrat vom Landkreis Ahrweiler und auch noch einen Krisenstab-Mitarbeiter ermittelt, und zwar wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Es ging da um die Frage, ob die Bevölkerung zu spät oder auch nicht ausreichend vor den Wassermassen gewarnt wurde und ob dadurch vielleicht dann auch nochmal Menschen verletzt und getötet wurden. Aber die Staatsanwaltschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass die Naturkatastrophe und auch dieses krasse Ausmaß vorher wirklich nicht absehbar gewesen seien und hat deshalb die Ermittlungen eingestellt. Und ja, die Hinterbliebenen wollen das jetzt nicht akzeptieren und haben dagegen Beschwerde eingelegt und eben diese Kunstaktion gestartet.
Auf Platz 4 ist ein besonderer Trend aus Japan, und zwar Weinen-Sumo. Babys treten da wortwörtlich im Weinen gegeneinander an. Auf dem Crying Sumo Festival in Tokio halten Sumo-Ringer nämlich dann immer 2 Babys hoch, feuern sie an und welches zuerst weint, hat gewonnen. Auf Japanisch heißt das Naki-Sumo. Im japanischen Volksglauben haben schreiende Babys nämlich die Kraft, böse Geister zu vertreiben.
In den Kommentaren haben sich vor allem sehr viel besorgte Eltern wahrscheinlich getummelt, weil die schon sagen, das wäre auch unnötiger Stress für die Babys und es ist ja auch hart, irgendwie sein eigenes Kind so unnötigerweise sozusagen zum Weinen zu bringen. Ich glaube, da scheiden sich ein bisschen die Geister, weil ich glaube, wirklich zu Schaden gekommen ist jetzt auch kein Kind.
Die weinen doch ständig, oder? Ja, sind diese Kinder 80% der Zeit am Schreien?
Oh, oh Gott, jetzt glaube ich, kriegen wir Ärger.
Nee, das nehme ich nicht zurück. Aber es ist wahrscheinlich falsch. Aber ich wollte es trotzdem gesagt haben.
Und auf Platz 5 haben wir noch eine Temperaturvorhersage für letzten Samstag. Da war das Wetter in Deutschland ja nach der Kältewelle mit Temperaturen bis zu 21 Grad zum ersten Mal wieder wärmer. Aber inzwischen hat der 1. Mai das natürlich nochmal deutlich getoppt.
Ja, wir müssen, glaube ich, hier auch irgendwann jetzt demnächst nochmal über Klimawandel sprechen, weil ich habe da so ein paar Analysen jetzt nochmal gelesen. Eine zum Beispiel von den Krautreportern. Und das ist wirklich krass, wenn man sich so die langjährigen Statistiken seit 150 Jahren oder sowas anguckt und wie die letzten 2 Jahre da rausgehen aus der Statistik. Was wir da gerade erleben wettermäßig, ist nicht normal, kann man, glaube ich, schon mal zusammenfassen.
Und eine Sache noch, er hat es zwar nicht in die Top-Posts geschafft, aber auch für ihn gab es einen Insta-Verabschiedungspost, und zwar mein Lieblingsautor Paul Auster, der ist diese Woche gestorben. Der war schon über 70, der war auch schon lange krank. Das heißt, ich habe auch schon so ein bisschen damit gerechnet, dass das bald passiert. Aber ich bin trotzdem voll traurig, einmal für ihn und seine Familie, aber auch, weil ich jetzt dann keine neuen Bücher mehr von ihm lesen kann.
Empfiehl mal das beste Buch von ihm.
4321. Heißt das. Ganz einfach. Und zwar schreibt er einfach 4-mal die Lebensgeschichte von der gleichen Person, wie sie wäre, wenn die Person unterschiedliche Entscheidungen getroffen hätte. Ah. Und das denkt man erstmal, wäre total langweilig, sich 4-mal was Ähnliches durchzulesen, aber es ist ultra spannend. Ich fand es richtig, richtig schön.
Nee, ich liebe sowas. Es gibt auch diesen Film 8 Blickwinkel, wo so auf ein Ereignis quasi von 8 verschiedenen Blickwinkeln, also so ein Anschlag oder sowas, von 8 Blickwinkeln drauf geguckt wird. Und ich mag es so voll, wenn es so, wenn man so verschiedene bringt. Das ist ja auch ein bisschen Butterfly-Effekt-mäßig. Ich lese mir das Buch mal durch. Rest in Peace, Paul Auster.
Das war's mit den Tagesschau-Posts und wir schauen jetzt mal auf die anderen News. Der vielleicht größte Terrorprozess der letzten Jahrzehnte hat diese Woche in Stuttgart angefangen. Und zwar geht es um die Reichsbürger. Im Dezember 2022 gab es ja eine riesige Reichsbürger-Razzia in ganz Deutschland. Wir erinnern uns vielleicht noch. Die Polizei hatte da hunderte Häuser und Wohnungen durchsucht und etliche Leute festgenommen. Und jetzt stehen 26 mutmaßliche ReichsbürgerInnen vor Gericht wegen Terrorismus und Hochverrat. Und denen wird vorgeworfen, geplant zu haben, die Bundesregierung zu stürzen und sich selbst an die Spitze zu putschen. Und außerdem sollen sie auch geplant haben, den Reichstag zu stürmen. Kopf dieser Gruppe soll der adlige Prinz Reuß Heinrich der 13. sein. Und zu der Gruppe gehört zum Beispiel auch Birgit Malsack-Winkelmann, eine ehemalige Bundestagsabgeordnete von der AfD und ehemalige Richterin. Und gegen 40 weitere mutmaßliche Mitglieder wird jetzt noch ermittelt.
Never forget Birgit Malsack-Winkelmann, die Frau, die bis vor 3 Jahren als AfD-Abgeordnete im Bundestag saß, von dem Geld, das sie bekommen hat, um eigentlich MitarbeiterInnen zu bezahlen, eine Wahrsagerin eingestellt hat und dann mal eben den Umsturz des Landes geplant hat. Also einfach sehr interessante Frau, kann man, glaube ich, wertneutral sagen. Aber nochmal ganz kurz zur Erinnerung, was diese Reichsbürger eigentlich sind. Das ist ja ein Sammelbegriff für Personen, die die Bundesrepublik nicht anerkennen. Weder die Demokratie noch Gesetze oder Behörden. Deswegen weigern sich viele zum Beispiel, Steuern zu zahlen. Manche haben auch keine offiziellen Ausweise oder so, sondern basteln dann ihre eigenen Pässe für zum Beispiel irgendwelche erfundenen Königreiche, denen sie dann angehören. Und sie orientieren sich an verschiedenen Verschwörungstheorien. Einige meinen zum Beispiel, die Bundesrepublik Deutschland sei eine GmbH, die BRD GmbH, also eine Firma. Für andere existiert bis heute noch das Deutsche Reich. Und laut Verfassungsschutz gab es 2022 etwa 23.000 ReichsbürgerInnen. 10% davon gelten als gewaltbereit. Also auch wenn es immer so ein bisschen lustig irgendwie, finde ich, klingt, es ist halt schon einfach eine terroristische Organisation, die auch nicht so klein ist. Und auch nicht so friedlich.
Und bisher aber vielleicht trotzdem nicht ganz so ernst genommen wird. Ich glaube, der Prozess hat es jetzt geändert. Ganz kurz zurück zum Prozess. Die Anklage, die ist 600 Seiten lang. Es gibt 400.000 Seiten an Dokumenten und bisher eben 26 Angeklagte. Es könnten aber noch mehr werden. Und deshalb wird es wahrscheinlich ein sehr langer und intensiver Prozess werden. Und wir haben mal in der ARD-Rechtsredaktion bei Kolja Schwarz nachgefragt, was so die großen Herausforderungen jetzt eigentlich bei diesem Prozess sind. Und er hat uns eine Einschätzung als Sprachnachricht geschickt.
In der Tat, man spricht von einem der größten Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Denn es gibt ja nicht nur den einen Prozess, der jetzt in Stuttgart begonnen hat, sondern auch noch einen in Frankfurt, der im Mai beginnt, und einen in München, der beginnt im Juni. Und zwar deshalb, weil man gesagt hat, 26 Angeklagte in einem Gerichtssaal, das ginge gar nicht. Da gibt's in Deutschland einfach kein geeignetes Gericht und da könnte man auch den Angeklagten dann nicht mehr gerecht werden. Deswegen soll diese Aufteilung es überhaupt erst möglich machen, dem Ganzen Herr zu werden, also das überhaupt gerichtlich klären zu lassen. Aber zugleich ist sie natürlich auch eine große Herausforderung, denn in allen drei Prozessen muss das Gleiche verhandelt werden. Was wollte die Gruppe? War sie wirklich eine terroristische Vereinigung? Welche Pläne hatte sie? Wie weit waren die vorangeschritten? Und auch wer von den Angeklagten wusste von was und wer hatte welchen Anteil? Und das wird sicherlich die Herausforderung und das wird sicherlich auch sehr spannend, wie die Gerichte das angehen.
Beim ersten Prozess in Stuttgart stehen jetzt 9 Männer zwischen 40 und 60 vor Gericht und denen wird vorgeworfen, den militärischen Arm der Gruppe zu bilden. Das heißt, die sollen unter anderem dafür zuständig gewesen sein, sogenannte Heimatschutzkompanien aufzubauen, die dann bei einem Umsturz unter anderem die Polizei entmachen sollten. Und außerdem wären sie für politische Säuberung in Anführungszeichen zuständig gewesen, also die Verfolgung von politischen GegnerInnen. Dafür hatten sie anscheinend schon Feindeslisten erstellt. Einem der Männer wird zusätzlich auch noch versuchter Mord vorgeworfen. Bei seiner Festnahme hat er sich nämlich in seiner Wohnung verschanzt und auf die Polizei geschossen und dabei wurden 2 Polizisten verletzt.
Also da wurden schon wirklich sehr, sehr konkrete Pläne gemacht. Und wie Kolja das gerade schon gesagt hat, gibt es noch 2 weitere Prozesse. Einmal ab Mitte Mai in Frankfurt, das ist dann der Prozess gegen den politischen Teil der Reichsbürgergruppe, also quasi die Führung. Darunter ist dann auch Prinz Reuß und die AfD-Politikerin. Und ab Mitte Juni in München steht dann der esoterische Teil der Gruppe vor Gericht. Die sollen eine Art Beraterrolle gespielt haben, indem sie zum Beispiel die Sterne befragen und prognostizieren sollten, wann der richtige Zeitpunkt für den Putsch gewesen ist. Und ich bin ein bisschen dankbar, dass das nicht geklappt hat mit dem Sternefragen. Hier nochmal kurz eine Einschätzung zu dem, was da jetzt noch kommen könnte.
Naja, am Tag des Prozessauftakts wurde ja vor allem die Anklage von der Bundesanwaltschaft verlesen und die geht davon aus, dass man die Gruppe sehr, sehr ernst nehmen musste. Die Pläne waren zum Teil sehr konkret. In manchen Gegenden seien die sogenannten Heimatschutzkompanien bereits einsatzbereit gewesen, also die Truppen des sogenannten militärischen Arms der Gruppe, die unter anderem Kommunalpolitiker und andere Repräsentanten des Staates dann hätten töten sollen. und man hat etwa 400 Waffen bei der Gruppe gefunden. Wenn man danach geht, dann zeigt das, wie erschreckend gefährlich die Reichsbürgerbewegung ist. Aber man muss natürlich dazu sagen, das war jetzt erstmal nur die Anklage in Anführungszeichen. Ob das alles wirklich so war und ob sich das beweisen lässt, das muss jetzt eben der Prozess zeigen, in dem viele Zeugen zu Wort kommen werden, in dem die ganzen anderen Beweismittel gezeigt und diskutiert werden und in dem sich auch die Angeklagten natürlich äußern können, wenn sie es denn wollen. Aber einer von ihnen hat ja bereits angekündigt, sprechen zu wollen.
Der Ton wird immer rauer in Deutschland, wenn es um Politik geht. Das ist nicht nur so ein Gefühl, sondern tatsächlich werden Politikerinnen oder Leute von Parteien wohl häufiger angegriffen. Diese Woche auch wieder. Und zwar gab es in mehreren Städten Angriffe auf Leute, die Wahlplakate aufgehängt haben. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg wird im September ja der Landtag gewählt. Außerdem finden, und da sind wahrscheinlich die meisten Plakate jetzt gerade aufgehängt worden, im Juni die Europawahlen statt. Und zum Wahlkampf gehört dann eben immer auch, dass man die Wahlplakate aufhängt. Und das machen meistens freiwillige Parteimitglieder oder die KandidatInnen selbst.
Die meisten Angriffe waren in Sachsen. Da gab es sogar gleich 4 an einem Tag, alle gegen die Grünen in Zwickau. Da wurden 2 Wahlhelfer erst beleidigt und dann daran gehindert, die Polizei zu rufen und dazu gezwungen, die Wahlplakate wieder abzunehmen. In dem Fall hat die Polizei auch schon eine Person festgenommen. In Chemnitz ging es auch um grünen Wahlplakate. Da hat ein Mann einen Wahlhelfer angegriffen, ihm die Leiter weggenommen und damit dann auf ein Plakat eingeschlagen. Der Mann, der das Plakat aufgehängt hat, wurde dabei leicht verletzt und außerdem gab es auch noch 2 weitere Angriffe in Freiberg und Penig.
Genau, es hat auch noch ein paar andere Parteien getroffen, nicht nur die Grünen. Und zwar ein Wahlkämpfer von der Partei Volt wurde in Leipzig angegriffen und sogar ins Gesicht geschlagen. Und dann gab es noch einen Vorfall in Brandenburg gegen 2 Kandidaten der Linken. Eine Gruppe angetrunkener Jugendlicher soll sie wohl da angegriffen haben und dabei rechte Parolen gerufen haben. Außerdem wurde in Köln ein Wahlhelfer von der FDP beleidigt. Und auch wenn dabei keine Menschen verletzt wurden, wollten wir das hier jetzt auch nochmal kurz erwähnen. Und zwar in Leipzig wurden allein am Wochenende 400 CDU-Wahlplakate zerstört. Was natürlich, also es ist qualitativ was anderes, aber es ist schon auch einfach Zerstörung und eine Straftat. Also man merkt insgesamt schon, da summieren sich die Einzelfälle auf jeden Fall.
Viele PolitikerInnen von den betroffenen Parteien sind darüber super besorgt. Die grüne Co-Vorsitzende Christine Furtenbacher spricht von demokratiefeindlichen Angriffen. Und der Bundesvorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, der fordert, dass solche Wahlkampfhelfer besser geschützt werden. Und ja, gerade bei LokalpolitikerInnen kann man schon sagen, dass die Gewalt wohl immer weiter zunimmt. Das zeigen zumindest Zahlen von der Heinrich-Böll-Stiftung. 2022 wurden fast 2/3 aller BürgermeisterInnen und LokalpolitikerInnen regelmäßig angefeindet. Die berichten über Beleidigungen, Hass und Hetze und sogar Morddrohungen. Also das sind jetzt Zahlen zu den PolitikerInnen selbst und nicht zu denen, die einfach mit beim Wahlkampf helfen. Aber ich glaube, es geht schon in die gleiche Richtung.
Voll. Man kann natürlich sagen, so ja, eine Beleidigung gegen irgendwie mal den Bürgermeister ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so schlimm, in Anführungszeichen. Aber trotzdem, ich weiß nicht, 2/3 der Leute. Und ich meine, das Krasse bei Lokalpolitik ist ja halt, dass egal ob Wahlhelferinnen oder BürgermeisterInnen, die meisten machen das halt ehrenamtlich. Und das braucht halt eine Demokratie auch, dass da Leute bereit sind, das zu machen. Das heißt, wenn man die ganze Zeit beleidigt oder die in Gefahr leben, halt verprügelt zu werden, ist das vielleicht nicht so gut für uns alle. Außerdem gibt es da natürlich auch immer diese räumliche Nähe. Also man trifft natürlich die Leute auf der Straße, die kennen sich und sind eventuell sogar NachbarInnen. Und das kann die Bedrohung dann eben nochmal verschärfen, sodass die Gefahr besteht, dass sich Menschen gar nicht erst parteipolitisch engagieren wollen. Und ExpertInnen sehen darin dann eben eine große Gefahr, dass im Wahlkampf so viele Menschen attackiert werden und allgemein das Klima in der Lokalpolitik einfach immer rauer wird. Und das ist halt gefährlich, weil so Kommunalpolitik einfach ein super wichtiger Teil von Demokratie ist.
Wir reden hier ja oft über den Gaza-Krieg und grob muss man das in 2 Themenbereiche einteilen. Einmal natürlich, was im Gazastreifen selbst passiert. Wir wollen heute aber nochmal stärker auf die Auswirkungen auf den Rest der Welt schauen. Der Nahostkonflikt, der spaltet ja auf der ganzen Welt und das hat sich diese Woche in 2 Beispielen sehr stark gezeigt.
Genau, also erstmal in Deutschland. Hier beobachten ExpertInnen gerade, dass islamistische Gruppen viel Zulauf bekommen und immer öffentlicher auftreten. Das Thema kommt immer mal wieder auf. Diese Woche wird viel darüber geredet, weil es eine Islamisten-Demo in Hamburg gegeben hat, mit Sprüchen wie: Das Kalifat ist die Lösung oder Deutschland ist eine Wertediktatur.
Bei der Demo in Hamburg am Wochenende haben insgesamt mehr als 1000 Menschen im Stadtteil St. Georg demonstriert, hauptsächlich junge Männer. Es waren auch ein paar Frauen dabei, aber die sind getrennt von den Männern gelaufen. Und offiziell war die Demo als eine Demo gegen angeblich islamfeindliche Politik und islamfeindliche Medien angemeldet. Redner haben Politik und Medien zum Beispiel billige Lügen oder feige Berichterstattung vorgeworfen. Vor dem Hintergrund vom Gaza-Krieg würden damit alle MuslimInnen in Deutschland als Islamistinnen gebrandmarkt werden. Und es ging auch viel um den Nahostkonflikt, also die Rechte der Palästinenser und um Gaza. Und ganz kurz, man muss schon sagen, dass es in Deutschland antimuslimischen Rassismus gibt und dass der seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober auch nochmal zugenommen hat. Aber dieser Plattform Muslim Interaktiv, die die Demo organisiert hat, wird eben schon länger vorgeworfen, eigentlich nur oberflächlich Antirassismusaufklärung zu betreiben und damit aber eher Hetze gegen die deutsche Demokratie und auch gegen Israel zu verbreiten.
Genau, wir gucken jetzt nochmal genauer auf dieses Muslim Interaktiv. Das ist eine Online-Plattform und zwar gehören die der Kalifatsbewegung Hizb ut-Tahrir an. Übersetzt heißt es Islamische Befreiungsfront und ihr Ziel ist die Errichtung von einem Kalifat. Also grob gesagt ist ein Kalifat eine Herrschaftsform in der muslimischen Welt. Geführt wird sie von einem Kalifen, der quasi stellvertretend für den Propheten Mohammed regiert. Also ist eine religiöse Form. Die Vision von dieser Kalifatsbewegung ist es, die Politik und die Gesellschaft nach der Scharia, also dem islamischen Gesetz, zu organisieren. Demokratie lehnt sie ab. In Deutschland stuft der Verfassungsschutz Muslim Interaktiv als gesichert extremistisch ein. Und laut Verfassungsschutz richtet sich die Organisation gegen den Gedanken der Völkerverständigung, befürwortet die Anwendung von Gewalt, um politische Ziele durchzusetzen und verbreitet Antisemitismus und ruft zur Tötung von Jüdinnen und Juden auf. Die Bewegung hinter Muslim Interaktiv, also diese Hizb ut-Tahrir, hat seit 2003 ein Betätigungsverbot in Deutschland. Das heißt, ihre Kennzeichen und Treffen ihrer Mitglieder sind in Deutschland eigentlich verboten, aber Ableger wie Muslim Interaktiv sind von diesem Betätigungsverbot nicht betroffen.
Zurück zur Demo und was danach kam. Die Demo, die ist laut Hamburger Polizei zwar friedlich verlaufen, viele fordern aber jetzt trotzdem Konsequenzen, zum Beispiel einmal ein Verbot von Muslim Interaktiv, also dieser Online-Plattform. Andere wollen auch eine Aufarbeitung von der Politik und der Polizei. Da geht es vor allem um die Frage, warum die Demo überhaupt zugelassen wurde. Der Hamburger Polizeipräsident hat dazu aber auch schon gesagt, dass es eben keine rechtliche Grundlage gab, um sie zu verbieten. Es gilt in Deutschland ja die Versammlungs- und Meinungsfreiheit und die gilt auch für ExtremistInnen. Also Demos können wirklich nur in Ausnahmefällen untersagt werden und die Bedingungen dafür seien seiner Ansicht eben nach nicht erfüllt gewesen. Die Polizei prüft jetzt aber, ob auf der Demo selbst dann Straftaten begangen wurden, wie zum Beispiel verbotene Parolen geäußert oder so. Andere fordern jetzt sogar die Abschiebung von den Demo-TeilnehmerInnen, also zum Beispiel der Freie Wähler-Vorsitzende Hubert Aiwanger oder der FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle. Dazu hat auch nochmal der Islamismus-Experte Erin Güvercin in der Tagesschau gesagt, dass die Forderung nach Abschiebung so ein bisschen am Problem vorbeigehen würde, weil viele einfach deutsche Staatsbürgerschaft haben und auch in Deutschland aufgewachsen sind. Und es sei eben ein viel komplexeres und strukturelleres Problem, für das man ganz viele verschiedene Maßnahmen bräuchte.
Es ist ja voll der Populismus, wenn du einfach sagst, sie müssen alle das Land verlassen und es sind aber Deutsche mit deutschem, deutschem Pass, das geht dann einfach nicht so. Das kannst du nicht einfach sagen, die gehören nicht mehr so dazu. Aber viele sehen jetzt auch die Verantwortung bei der Bundesinnenministerin, nämlich Nancy Faeser von der SPD. Die hat zwar auf die Demo reagiert und gesagt, Zitat, eine solche Islamisten-Demo auf den Straßen zu sehen, ist schwer erträglich, Zitat Ende. Sie hat aber auch erklärt, dass die Sicherheitsbehörden die islamistische Szene und auch die Organisation Muslim Interaktiv im Visier hätten. Ihre Reaktion wurde trotzdem aber von vielen als lasch empfunden. Die Union macht jetzt zum Beispiel Druck auf Faeser und fordert, dass es strafbar werden soll, in Deutschland öffentlich die Errichtung eines Kalifats auszurufen.
Aber eine Sache muss man auch nochmal natürlich dazu erwähnen. Auch viele MuslimInnen sind von der Demo und von den Forderungen total empört. In Hamburg haben deswegen muslimische Vereine und Verbände zu einer Gegendemo aufgerufen, zum Beispiel die kurdische Gemeinde Deutschland oder der Verein Säkulärer Islam. Und die soll jetzt am kommenden Wochenende stattfinden.
Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Thema, vor allem wenn wir hier in dieser Folge über mehrere Gruppen reden, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen und irgendwie die Demokratie am liebsten abschaffen wollen würden in Deutschland. Aber wir müssen, glaube ich, darüber reden. Und wenn euch gerade dieses Thema Islam und da die Radikalisierung noch mehr interessiert, können wir euch da unser neues YouTube-Format Die andere Frage ans Herz legen. Das am Donnerstag gestartet und das erste Video geht genau um junge Muslime in Deutschland, die eben sagen, dass ihnen ihre Religion und die Regeln ihrer Religion wichtiger sind als das Grundgesetz und sie, wenn sich für eins von beiden entscheiden müssten, eben für die Religion entscheiden. Und deswegen, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne mal in das Video rein, verlinken wir euch in den Shownotes.
In den USA ist die Situation diese Woche nochmal ganz anders eskaliert. Da gibt es ja schon lange Proteste an den Unis, zum Beispiel an der Columbia University in New York. Da gibt es seit über einer Woche ein Protestcamp und diese Woche wurde sogar ein historisches Gebäude von den Protestierenden erst eingenommen und dann am Dienstagabend von der Polizei geräumt. Und auch da geht es um den Nahostkonflikt, genauer gesagt darum, wie die USA dabei auftritt.
Genau, wir wollen das Ganze nochmal komplett aufrollen. Die USA ist ja traditionell enger Verbündeter von Israel. Auch nach dem 7. Oktober, also nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel, war das sehr, sehr klar. Zumindest von der Politik. In der Bevölkerung gab es da schon immer verschiedene Sichtweisen, sag ich mal. Ich habe das zum Beispiel schon in amerikanischen Late-Night-Shows mitgekriegt, die dann relativ schnell hinterfragt haben, ob die heftige Reaktion Israels wirklich so gerechtfertigt ist. Von Präsident Joe Biden hört man aber auch immer mal wieder, dass er auf das Leid der PalästinenserInnen hinweist und dass er eben versucht, auf Israel einzuwirken, die Angriffe nicht noch weiter auszuweiten. Und die USA setzen sich auch für humanitäre Hilfe ein. Und trotzdem ändert es nichts daran, dass die USA eben fest an der Seite Israels stehen.
Das finden einige Studierende an den Unis in den USA ganz falsch. Die kritisieren das Vorgehen von Israel im Gazakrieg und fordern Solidarität mit den Palästinensern. An der Columbia University ist es zum Beispiel so, dass sie verlangen, dass die Uni finanzielle Beziehungen mit Israel kappen soll. Und auch da fallen natürlich dann Worte wie Genozid und Apartheidstaat und so weiter. Durch die Proteste, die ja andere Studis, aber auch einfach beim Studieren stören, gab es jetzt insgesamt schon rund 1000 Festnahmen und einigen Studierenden droht jetzt sogar die Exmatrikulation.
Ja, das ist alles, was man so lesen kann, wenn man in Deutschland sitzt. Aber wir dachten uns, wie sieht denn die Lage vor Ort eigentlich aus? Und darüber reden wir mit Marc Feuser. Er hat mit mir vor ein paar Jahren Volo im SWR gemacht, also die Ausbildung im Journalismus. Und er ist jetzt gerade in den USA unterwegs und hat sich eben die Situation an den Unis angeschaut. Hi Marc.
Hallo Leo.
Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wie ist denn die Lage gerade?
Konfus kann man, glaube ich, sagen. Also kommt ein bisschen drauf an, an welcher Uni man sich umschaut. Ich war an der Columbia vergangene Woche. Da war noch, ich sag mal, relativ ruhig. Es ist ja in den letzten Tagen dann doch nochmal einiges passiert. Vielleicht mal der Reihe nach, vor 2 Wochen ungefähr gab es so die erste große Festnahmewelle, über die ihr auch gerade geredet habt. Da wurden einige hundert Studierende an der Columbia-Universität alleine festgenommen. Es wurden tatsächlich auch schon erste Studierende exmatrikuliert, bislang so ungefähr 15, schätzt man. Es wurden ProfessorInnen suspendiert von der Uni, andere wurden unter Beobachtung gestellt. Es gab ein Hearing vor dem US-Senat. All das hat dann dazu beigetragen, dass sich die Proteste an sich jetzt erstmal nicht beruhigt haben, sondern im Gegenteil in den letzten Tagen eben nochmal deutlich, deutlich gewalttätiger auch geworden sind. Ich bin jetzt gerade in Los Angeles und hier gab es gerade vor 2 Tagen an einer Uni wirklich Szenen wie aus einem Bürgerkrieg, kann man sagen. Da sind 2 verschiedene Uni-Gruppen aneinander geraten, nämlich die pro-palästinensischen und die pro-israelischen Gruppen. Es gab einige Verletzte dabei. Auch im Moment ist es immer noch so, dass Polizeihubschrauber über dem Campusgelände kreisen, dass die Uni umstellt ist von Polizisten. Und also an diesen beiden Unis, also an der Columbia und hier in LA, ist es auf jeden Fall so, dass da im Moment von der Normalität wir noch sehr weit weg sind.
Aber ist denn da wirklich so die große Mehrheit der Studierenden pro-palästinensisch, wie es ja dann immer heißt? Oder ist es auch ausgewogen, weil du gerade gesagt hast, es ist wie ein Bürgerkrieg, wo 2 Seiten gegeneinander kämpfen?
Ja, also die Proteste an sich, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das lässt sich wirklich nur schwer unter eine Überschrift stellen. Ich habe mit ultraorthodoxen Leuten gesprochen.
Ultraorthodoxen Juden dann?
Ultraorthodoxe Juden, genau, die aber gegen den Staat Israel sind, wo sich irgendwie in meinem Kopf erstmal ein riesiges Fragezeichen auftat, was aber hier eine große Tradition auch zu haben scheint. Es ist aber auch so, natürlich sieht man viele arabische Studierende oder mit arabischem Background, oder wenn man mit ihnen spricht, erfährt man, dass sie arabischen Background haben und sich dann halt eben mit der Situation in Gaza sehr identifizieren. Es sind aber auch ProfessorInnen unter den Demonstrierenden dabei. Es sind Leute dabei, von denen die Polizei sagt, dass sie gar keine StudentInnen sind. Das lässt sich jetzt für mich nicht so überprüfen, aber es ist eben eine sehr, sehr pluralistische Gemeinschaft, die da zusammenkommt. die auch wirklich erstmal schwer zu greifen ist und erstmal schwer zu verstehen ist, was die eigentlich alle vereint. Und mein Eindruck ist auch, das haben sie selber noch nicht so ganz verstanden. Und das ist dann teilweise führt es eben auch dazu, dass auch Leute dann sich nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner eigentlich einigen können, was jetzt überhaupt der Ziel dieses Protests sein soll.
Interessant. Du bist ja, also du wohnst ja eigentlich in Deutschland und bist jetzt halt nur in den USA eigentlich als Urlaubmacher unterwegs gewesen und hast dich jetzt spontan entschieden, doch ein bisschen Journalismus zu machen. Genau. Kannst du das irgendwie vergleichen, wie so da jetzt diese Debatte so sehr eskaliert, auch ja viel stärker als in Deutschland?
Es ist, glaube ich, so, dass hier vor allem die jungen Menschen viel stärker mit den PalästinenserInnen fühlen als mit der israelischen Regierung. Das erlebe ich in Deutschland doch ein bisschen anders, auch aus so einer historischen Entwicklung, nenne ich es mal, heraus. Es ist ja natürlich schon so, dass es auch in Deutschland zunehmend Demonstrationen gibt, zunehmend Menschen gibt, die eben auf die Belange der PalästinenserInnen aufmerksam machen. Ja. Hier ist es alles nochmal viel extremer, viel lauter, viel wahrnehmbarer. Und es ist aber gleichzeitig auch so, dass was wir generell irgendwie in der amerikanischen Gesellschaft so sehen können, dass diese extreme Polarisierung und dieses nicht mehr miteinander sprechen auch natürlich hier sehr, sehr präsent ist und sehr, sehr wahrnehmbar ist. Und das kann ich jetzt nicht so sagen, wie das in Deutschland gerade ist, aber ich hoffe zumindest immer, dass wir noch nicht an diesem Punkt sind, wo wir eben, auch wenn wir unterschiedliche Haltungen haben, nicht mehr über unsere unterschiedlichen Haltungen sprechen können. Das führt zumindest auch hier gerade dazu, dass dass sich auch junge Menschen sehr in ihren Bubbles bewegen und sehr eben für das einsetzen, was sie für richtig halten, aber dass sie eben nicht mehr zulassen, dass Menschen überhaupt eine andere Meinung haben und dann lieber ja, die Gewalt sprechen lassen, wie in den letzten Tagen gesehen.
Trotzdem frage ich mich jetzt, wie es sein muss, als jüdische Person an so einem Campus zu studieren, gerade aktuell. Was hast du denn da so mitbekommen? Es gibt da ja an der Uni besonders viele jüdische Studierende und nicht alle sind da auf der Seite der PalästinenserInnen. Was hast du so zum Thema Antisemitismus-Vorfälle mitbekommen?
Also selber direkt bei den Demonstrationen, auf denen ich war, habe ich da keine antisemitischen Beobachtungen gemacht. Das könnte aber auch daran liegen, dass eben die Menschen oder die jüdischen Studierenden zum großen Teil da gar nicht mehr hingehen. Es ist so, dass man auf Videos, die hier auf Insta, auf TikTok und sonst wo, die man so sehen kann, man sieht da schon sehr eindringliche antisemitische Vorfälle, dass Leute mit Stöcken aufeinander losgehen, dass Leute eben sich verbal attackieren. Das ist schon ziemlich beängstigend. Also das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das eben dann sein muss. Es ist auch zum großen Teil so, ich habe mit jüdischen Studierenden über Kontakte quasi gesprochen, die sagen eben, ja, nee, wir gehen da jetzt auf gar keinen Fall irgendwie hin. Und es ist auch so, dass die Columbia vor allem ja jetzt schon seit ein paar Wochen auf Online-Unterricht setzt, also dass sie versuchen eben auch tatsächlich diesen Konflikt so ein bisschen, naja, nicht aus dem Weg zu gehen, aber eben auch den Schutz der jüdischen Studierenden zu gewährleisten. Es ist auch so, dass ich gehört habe, dass einige eben nicht mehr alleine an diese Unis gehen, sondern sich halt eben dann in Gruppen zusammenschließen, um sich halt irgendwie sicherer zu fühlen. Es ist aber jetzt ja auch schon so, dass diese Proteste schon im Grunde vergangenen Herbst angefangen haben, bei weitem nicht so intensiv wie jetzt, aber dass die eben schon sehr lange da sind und dass jetzt vor allem in den letzten Wochen, seit die Proteste dann nochmal so eskalieren, dass sich da tatsächlich die jüdischen Studierenden sehr, sehr unsicher fühlen und eben ja versuchen, die Gebiete zu vermeiden.
Es steht auch eine Präsidentschaftswahl im Raum. Was könnten denn diese Proteste jetzt für Auswirkungen darauf haben?
Also so ganz ist das aus meiner Sicht noch nicht absehbar. Was ich aber weiß, ist, dass Wähler unter 30 nach Schätzungen ungefähr 21% der Wählerschaft hier ausmachen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Menschen unter 30 hier sich an diesen Protesten beteiligen oder sich damit identifizieren. Es ist aber schon so, dass das hier Talk of the Town ist, wie man so schön sagt. Also selbst bei so random Begegnungen, ich sitze einfach in der U-Bahn in New York und komme mit irgendwem ins Gespräch, was ja hier in den USA generell sehr schnell geht. Und man kommt irgendwie nach zwei Sätzen sofort auf diese Proteste zu sprechen. Also es ist was wirklich sehr viele Menschen hier umtreibt, jenseits auch der Altersgruppe derjenigen, die halt da protestieren gehen. Es ist jetzt auch so, dass die Republikaner angekündigt haben, für kommende Woche nochmal ein Gesetz zu verabschieden oder ein Gesetz nochmal neu aufzustellen, das Antisemitismus hier neu definiert, nämlich sehr viel weitfassender definiert. Und was so ein bisschen daher rührt, dass den Republikanern die Lage an der Uni sowieso alles viel zu links und viel zu woke ist. Das heißt, die versuchen das jetzt schon irgendwie auch als Wahlkampfthema zu nutzen und zu setzen. Und die Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, die sind natürlich tief enttäuscht auch von Joe Biden. Das heißt, auch der kann ich im Moment nicht sehen, wie der diese Wählerschaft wieder zurückgewinnen will. Ob die jetzt dann alle Donald Trump wählen, weil sie das für das kleinere Übel halten, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber
ich meine, das kleinere Übel ist er ja auf jeden Fall nicht, oder? Also gerade wenn man für palästinensische Perspektiven ist, das ist ja das Richtig. Letzte, oder gerade für muslimische Perspektiven insgesamt, ist er ja da der Letzte, der sich dafür einsetzen würde. Aber ja, ich höre das ja auch mit diesem Genocide Joe und so weiter, wie Joe Biden halt genannt wird.
Genau.
Das ist ja schon verrückt eigentlich.
Und wir erinnern uns ja auch noch, als Donald Trump das letzte Mal Präsident war, hat er ja auch in den sehr umstrittenen Aktionen die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Also ich glaube, er wäre definitiv der Falsche, um diesen Konflikt irgendwie zu befrieden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass das Thema als solches im Wahlkampf gerade noch eine sehr kleine Rolle spielt, aber das fängt jetzt gerade an. Und ich meine, bis zur Wahl sind das noch ein paar Monate. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das nochmal ein größeres Thema wird.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden wahrscheinlich auch noch ganz oft über sowohl den Gaza-Krieg als auch über die US-Präsidentschaftswahl reden. Danke dir, Marc, für die Einordnung.
Gerne.
Wir machen noch ein kurzes Social-Media-Update. Da gab es nämlich diese Woche zwei wichtige Meldungen zu Themen, die wir hier auch schon besprochen haben. Ich fange mal an mit Meldung Nummer 1. Meta drosselt jetzt wirklich politische Inhalte. Der Instagram-Chef Adam Mosseri hatte ja schon im Februar angekündigt, dass Insta und Threads unpolitischer werden sollen. Das heißt, Insta- und Threads-NutzerInnen sollen nur noch politische Inhalte von Accounts sehen, denen sie sowieso folgen. Und vom Algorithmus kriegt man keine politischen Inhalte mehr vorgeschlagen. Und eben jetzt seit dieser Woche ist es wirklich so standardmäßig in den Einstellungen festgelegt. Man kann aber das auch händisch einfach wieder umstellen. Die da oben, die haben dazu eine Anleitung bei Insta gepostet und die verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Also das ist auf jeden Fall jetzt der Reminder, falls ihr das noch nicht gemacht habt und politische Inhalte sehen wollt.
Ja, jetzt kann man zumindest in der App auch sehen, dass es diese Funktion gibt. Wobei wir uns als Funk natürlich immer fragen, was bedeutet das eigentlich für uns? Weil natürlich, also gerade die da oben als Politikformat, aber wir auch mit der Funk-Instagram-Seite, wir wollen natürlich Leute auch mit politischen Inhalten erreichen. Und das ist auch unser Auftrag als Öffentlich-Rechtliche. Ist ja genau deswegen gibt es ja Funk, dass man eben nicht nur im Fernsehen und im Radio irgendwie Inhalte macht, sondern dass man eben auch dahin geht, wo junge Leute wirklich sind. Und das ist eben auf Social Media, das ist auf YouTube, das ist auf TikTok, das ist auf Instagram. Und dafür gibt es das alles. Deswegen ist es für uns natürlich total kritisch, wenn der Algorithmus sich ändern würde und man da Leute nicht mehr mit politischen Inhalten erreichen kann. Aber ehrlicherweise, wir klicken uns ja da immer durch die ganzen Reichweitenzahlen, die Instagram auch zur Verfügung stellt. Und auch jetzt nach diesem Dienstag habe ich da keine Änderung festgestellt. Es werden auch politische Posts weiter an externe Accounts ausgespielt. Und zwar nicht weniger als vorher. Und die Reichweite von politischen Inhalten ist auch nicht anders als anderen Inhalten. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, wie sehr ich Instagram glaube, wenn sie einem solche Regeln erzählen wollen, oder ob das am Ende doch mehr so ein PR-Move ist, damit einfach irgendwelche CreatorInnen weniger Politik machen oder damit sie immer sagen können, wir haben es doch offiziell gesagt, dass wir politische Inhalte einschränken, wenn sie dann mal einen Einzelpost einschränken. Weil das ist das, was wir tatsächlich beobachten, wenn es um Themen wie Abtreibung geht, generell alles, was mit Sex zu tun hat, tendenziell Drogenthemen und so, also so bestimmte Themenbereiche, das sehen wir schon seit Monaten, dass da einzelne Posts total abgestraft werden. Und das ist ja auch der Grund, warum ganz viele InfluencerInnen, wenn die über solche Themen reden, irgendwie ihre Wörter zensieren und dann so Sternchen reinmachen und so. Das ist ja auch auf TikTok und YouTube so. Und das beobachten wir tatsächlich, da sehen wir, dass die Reichweite eingeschränkt wird. Aber so bei allgemeinen Posts, politischen Inhalten und so, haben wir das bisher noch nicht festgestellt. Und bei diesen Einzelthemen sehen wir das auf jeden Fall. Aber so in der großen Masse, ja, gibt es auch noch politische Inhalte und ganz normale Inhalte, die immer noch Reichweite bekommen, auch externe Reichweite.
Wenn man Instagram bzw. Adam Mosseri glauben will, dann ist es wahrscheinlich eine finanzielle Entscheidung. weil er hat nämlich selber auch in so einem Statement zugegeben, dass einfach dieses zusätzliche Engagement, das durch die politischen Inhalte auf die Plattform kommt, gar nicht die Kosten und auch die Risiken wert sei, die eben halt mit der ganzen politischen Debatte einhergehen. Einfach weil bei solchen Diskussionen zum Beispiel viele Kommentare gemeldet werden oder zum Teil dann von den Plattformen gelöscht werden müssen. Das, also klar, einzelne Accounts sind für ihr eigenes Community-Management verantwortlich, aber im Endeffekt, sobald irgendwas gemeldet wird, ist die Plattform dafür zuständig. Und es ist einfach viel Arbeit. Und das ist zumindest das offizielle Instagram-Argument dafür, das abzuschaffen. Und ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich so ist, dass halt dann im Zweifel einfach gesagt werden kann, ja, wir haben es ja gesagt.
Voll. Und wir wissen natürlich auch nicht, es kann natürlich auch sein, dass wir, dadurch, dass wir so einen Business-Account haben und wir ja auch in Kontakt mit Instagram stehen, dass wir vielleicht sogar auf einer Whitelist stehen und so, das ist halt alles super intransparent. Bei kleinen Accounts können wir es halt nicht einschätzen, inwieweit die dann da wirklich eingeschränkt werden oder so. Oder ob das vielleicht auch noch kommt oder ob ich einfach falsch die Zahlen ausgewertet habe. Es kann alles sein.
Deshalb, wenn ihr politische Inhalte sehen wollt, dann ändert einfach diese Einstellung oder abonniert halt eben gezielt politische Seiten oder Creator. Und also auch Interaktion mit den Beiträgen hilft, dass sie einem weiter ausgespielt werden.
Und informiert euch am besten nicht nur bei Instagram. Je breiter man sich informiert und nicht nur auf einer Plattform ist, desto besser ist es wahrscheinlich.
Kommen wir zur Meldung Nummer 2. TikTok und das Musiklabel Universal haben sich geeinigt. Nochmal ganz kurzer Reminder, was da eigentlich los war. Der Streit geht ja schon länger, weil Universal und TikTok sich nicht auf neue Lizenzen einigen konnten. Und Universal wollte mehr Geld für seine KünstlerInnen raushandeln, aber TikTok wollte nicht mehr zahlen. Und das ist dann im Februar so weit eskaliert, dass Universal seine Songs von TikTok runtergenommen hat. Das hat zum Beispiel die Musik von Taylor Swift betroffen, Drake, Olivia Rodrigo, The Weeknd, aber auch ABBA. Und ja, diese Woche gab es jetzt endlich die Einigung. Beide Unternehmen haben mitgeteilt, dass sie sich auf neue Lizenzen einigen konnten und in dem Vertrag gäbe es eine bessere Vergütung für die Universal-KünstlerInnen und außerdem auch umfassendere Schutzmaßnahmen gegen künstliche Intelligenz. Und die KünstlerInnen sollen so schnell wie möglich wieder zurück auf TikTok kommen.
Das heißt, man sieht jetzt nicht mehr bei den Videos, dass die stumm geschaltet wurden, weil da eben Musik im Hintergrund war von einem dieser ganzen Künstler oder Künstlerinnen.
Ja, ich hab im Februar noch gedacht, dass es jetzt richtig krass wird für TikTok und TikTok voll langweilig wird. Aber dann ist es mir ehrlich gesagt gar nicht so doll aufgefallen. Wie ging es dir?
Ja, ich glaube, die CreatorInnen haben natürlich reagiert oder einfach die neuen TikToks hatten dann die Musik logischerweise nicht mehr. Und die alten Sachen, die halt stumm geschaltet waren, die wurden halt einfach nicht ausgespielt. Aber ich hatte es schon ein paar Mal, dass ich bei irgendwelchen Accounts halt gucken wollte, was waren so die älteren Videos und dann waren die stumm geschaltet, aber ich glaube, so nutzen nicht so viele TikTok, ehrlich gesagt.
Wir drehen nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Am Donnerstag war in Deutschland der National Earth Overshoot Day oder auch der Erdüberlastungstag. Das bedeutet, dass wir die Ressourcen für das laufende Jahr schon aufgebraucht hätten, wenn alle so leben würden wie in Deutschland. Dann bräuchte man nämlich umgerechnet rund 3 Erden, um den Planeten nicht zu überlasten. Und dieser Tag, der ist dieses Jahr sogar auch nochmal 2 Tage früher als 2023. Das heißt, wir haben noch mehr verbraucht. Die Zahlen kommen von dem Global Footprint Network. Das ist so ein unabhängiger Think Tank, der diesen Tag jedes Jahr für über 180 Länder berechnet. Und die orientieren sich dabei am ökologischen Fußabdruck. Da geht es ja viel um Fläche. Deswegen kann man dann im Endeffekt auch sagen, es bräuchte 3 Erden, weil es da eben immer um die Fläche geht, um nachhaltig Ressourcen zu verwalten. Im internationalen Vergleich ist Deutschland auch eher früh dran. Zuerst aufgebraucht hatte seine Ressourcen dieses Jahr Katar am 11. Februar. Und am spätesten dran sind dieses Jahr Ecuador und Indonesien am 24. November.
Warte, das heißt, es gibt kein Land, das...
Keins der Untersuchten. Es werden ja nicht alle okay. untersucht. Aber keins der Untersuchten schafft es bis zum 31. Dezember.
Es könnte sein, dass Döner bald ein bisschen anders schmecken. Zumindest, wenn es nach einigen Dönerfleischproduzenten geht. Eine Gruppe hat nämlich einen Antrag an die EU gestellt. Sie fordert den Schutz des Namens Döner als garantiert traditionelle Spezialität, um die Dönerqualität europaweit zu schützen. In dem Zuge soll dann auch geregelt werden, was ins Dönerfleisch darf und was nicht. Sie fordern unter anderem, dass kein Soja und keine Stärke reinkommt. Er könne dann aus rotem oder aus Hähnchenfleisch sein. Außerdem müsse der Spieß von oben nach unten abgeschnitten werden. Das finde ich wichtig, von oben nach unten, okay. In Deutschland gibt es eigentlich auch schon solche Regeln für den echten Döner. Hier darf er zum Beispiel nur aus Rind- bzw. Schaffleisch bestehen und einen Hackfleischanteil von maximal 60% haben. Wenn das nicht der Fall ist, also das sind dann immer diese Schichten, die man sehen kann, wenn da zu viel Hackfleisch irgendwie verarbeitet ist, was halt billiger ist, und dann noch mehrere andere Zutaten reinkommen, dann darf das Ganze eigentlich nicht mehr als Döner-Kebab bezeichnet werden, sondern zum Beispiel nur noch als Hackfleisch-Drehspieß. Aber es kommt laut Verbraucherschützern trotzdem immer wieder zu Verstößen. Für den EU-Antrag gibt es jetzt erstmal eine 3-monatige Frist, in der Einspruch dagegen eingelegt werden kann. Danach entscheidet die Kommission. Und zum Abschluss schauen wir jetzt nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Und zwar die Met Gala. In der Nacht von Montag auf Dienstag findet nämlich diese Met Gala statt. Das ist eines der wichtigsten Fashion-Events, sozusagen die Oscars der Modewelt. Was bedeutet, dass ich davon ganz sicher nichts mitkriegen werde, weil ich wirklich gar keine Ahnung von dem Thema habe. Und alle Algorithmen dieser Welt wissen, dass ich da keine Ahnung von habe. Gehostet wird das Event dieses Jahr von Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth und Jennifer Lopez. Und es herrscht No-Phone-Policy. Deshalb gibt es meistens nur Bilder vom roten Teppich und der Rest bleibt Geheimnis.
Am Donnerstag, also am 9. Mai, ist Christi Himmelfahrt, also schon wieder eine Feiertagswoche und zwar sogar in allen Bundesländern.
Der Mai ist der beste Monat, ist einfach 4 Tage Woche als Monat. Und nächsten Freitag geht dann die Eishockey-WM der Männer in Tschechien los. Bis Ende Mai kämpfen 16 Nationen in Prag und Ostrava um den Titel. Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der letzten WM Vize-Weltmeister geworden. Titelverteidiger ist Kanada. Das erste Deutschlandspiel ist dann direkt am Freitag gegen die Slowakei. Jo, und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke euch allen, wenn ihr zugehört habt und bis zu dieser Stelle gekommen seid. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche gepunktete Tiere. Und jetzt ratet mal, welches Tier das ist. Der Leopard, das beste gepunktete Tier von allen. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hey True Crime-Fans, willkommen beim Der Fall-Podcast. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die hinter den Taten stecken. Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt.
Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen?
Klar.
Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt.
Hört rein in den Funk-Podcast Der Fall. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.